Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Morgen. Heute hören wir die international gefeierte Musikerin Iveta Abkallner im Deutschlandfunk Kultur. Um ihr Instrument gut zu beherrschen, ist richtig viel Kraft und Ausdauer, also regelrechtes Training erforderlich. Iveta Abkallner ist nämlich eine Meisterin an der Orgel. Und sie war unser Gast im Sommer 2021. 2021 war übrigens das Jahr der Orgel. Ich wollte zu Beginn unseres Gespräches wissen, was das Orgelspiel nun eigentlich tatsächlich so anstrengend macht.
Ja, einerseits ist es natürlich anstrengend. Andererseits, ich mag, wie ein Freund und Pianist, Komponist von mir gesagt hat, nichts ist anstrengend, wenn du das kannst. Ja. Das heißt, üben, üben, nochmal üben und dann kannst du das und genießt.
Aber es heißt ja nicht nur üben, 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 wie man auf anderen Instrumenten, sondern sie müssen wirklich ins Fitnessstudio.
Eigentlich unser Instrument tatsächlich strengt den ganzen Körper an und mein Instrument, nämlich die Orgel, erfordert ganz viel. Man muss und soll und darf alles können, auch physisch, aber während wir spielen, sollen wir das alles an der Seite legen und wirklich nur auf Musik und unsere Emotionen konzentrieren.
Nun gibt es die Orgel schon seit, ich glaube, die erste mit Luft gespielte Instrument ist 200, 300 Jahre vor Christi.
Stimmt, Orgel gibt es meiner Meinung nach schon ewig.
Schon immer.
Schon immer. Ja, und allererste Orgel wurde tatsächlich sogar mit Wasserkraft gesteuert. Und deshalb, ich finde ganz toll, dass alle diese Kräfte, Wasser, Erde, Luft, das ist alles, was zusammenkommt.
Alle Elemente.
Ja, ja. Alle Elemente und auch diese enorme filigrane Handarbeit, was Orgelbauer leisten müssen. Deshalb Orgel ist ganz besonders.
Aber für mich ist Orgel tatsächlich immer Kirchenmusik. Wie modern, wie zeitgenössisch ist Orgelspiel für Sie?
Naja, wenn wir jetzt auch zurück zu dieser Zeit kommen, 200 oder 300 Jahre vor Christus und dann weiterhin, dann eigentlich Orgel war überhaupt nicht Kircheninstrument.
Ja,
das ist dann viel später geworden. Ganz am Anfang, Orgel war dazu da, um Leute in gutem Sinne wirklich bespaßen und Freude machen, auch beim Gladiatorenkämpfen in Arenas gespielt zu werden. Diese Orgel natürlich sahen ganz anders aus als diejenigen, die wir heute kennen. Aber auf jeden Fall, meiner Meinung nach, Orgel ist nicht nur, wie wir das sagen, König oder Königin aller Instrumenten, sondern soll auch solche sein. Das bedeutet, ja, darf und sollte überall gespielt werden. Und konzertantes Repertoire, genauso wie auch Kirchenmusik, das spielen eigentlich alle Instrumente. Und warum auch nicht Orgel? Ich glaube, Orgel gehört uns allen und auch darf überall so sein.
Die Orgelmusik ist ja überwältigend. Sie entrückt, sagt man ja auch immer wieder. Wahrscheinlich auch deswegen vor allem im Gottesdienst eingesetzt. Was macht die Orgel mit Ihnen als Iveta Abkallner?
Ich fühle mich immer sehr befreit, wenn ich Orgel spiele. Und ich lerne ganz viel über mich selber,
ja,
kennen.
Jedes Mal wieder?
Ja, und jedes Mal wieder, genau. Und nicht nur im Rahmen von was ich kann, rein technisch. Das natürlich ist auch ein ganz wichtiger Rahmen. Aber ich tauche ein, ab sofort wirklich, in eine ganz andere Welt. Auch beim Üben und noch besonders natürlich beim Konzerten. Und ich sage immer auch zu meinen Freunden, dann, wenn jemand eine wirkliche Iveta Abkallner kennenlernen möchte, dann soll zu meinen Konzerten kommen. Tatsächlich, weil da bin ich wirklich offen und da zeige ich alle meine Erfahrungen, Erlebnisse, Emotionen, die packe ich in meine Musik und manchmal, das ist vielleicht nicht immer musikalisch korrekt für manche Musikologen oder Kritiker, aber so halt bin ich und ich glaube, diese authentische, das lieben auch Leute im Publikum, weil ich gehe im Grunde genommen auf die Bühne, um mit Menschen zu kommunizieren und denen zu erzählen, wer ich bin.
Wer sie ist, das zeigt sie uns jetzt. Wir haben ein kleines Spiel von Iveta Abkallner. Da können wir hören, wie sie sich anhört. Das einem kurzen Konzertausschnitt Iveta Abkallner an der Orgel der Elbphilharmonie. Dieter Abkallner haben wir hier jetzt in einem ganz kurzen Ausschnitt gehört. Das ist das Konzert Johann Sebastian Bach für Orgel und Streicher D-Dur, aufgenommen beim Musikfest 2021 in Hamburg, also in der Elbphilharmonie zusammen mit dem Ensemble Resonanz. Erinnern Sie sich an den Auftritt?
Ja, sehr sogar.
Warum?
Weil das war eine von diesen Konzerten, wo ich enorme Freude hatte, mit Riccardo Minasi, dem Dirigent, wieder zu treffen und wieder zusammenarbeiten zu dürfen und fantastische, wunderbare Bachs Musik zu spielen. Gleichzeitig fand auch diese ganze Atmosphäre immer noch sehr merkwürdig, weil ich durfte nicht auf die Bühne auftreten, sondern ich musste sitzen und auf ein Zeichen von Regisseur warten, bis zum Moment, wo wir dann anfangen dürfen zu spielen. Einfach, ich schildere jetzt und male einfach Bild, wie wir Musiker in dieser Zeit ganz viel gearbeitet haben, was natürlich toll war, dass wir überhaupt Musik spielen dürften. Aber genau dieser Einstieg in Musikstück war immer ein bisschen schwierig. Von erster Note an waren wir alle glücklich. Aber Elbphilharmonie liebe ich und ich spiele immer sehr gerne dort.
Was machen Sie, also wir haben eben ja gehört, was die Orgel mit Ihnen macht. Was machen Sie mit der Orgel? Also Sie haben die Füße? Sie haben wie viele Pedale beispielsweise in der Elbphilharmonie?
Ja, ich habe natürlich unterschiedlich, das je nachdem, wann Orgel gebaut wurde.
Ja,
aber eigentlich mindestens so 32 Tasten habe ich schon. Das heißt, ich habe genau die gleiche Keyboard, was man wirklich auch für Hände vorstellt und was auch als weiße und schwarze Tasten kennt, von Klavier oder auch Tastatur. Genau sowas auch für meine beiden Füßen. Ich habe nichts anderes als linker Fuß, rechter Fuß und auch Spitze und Hacken. Und damit soll ich öfter auch gleichzeitig 4, 5, 6 Töne spielen, auch Tonleiter, auch ganz selbstständige, wirklich tolle, große, lange Melodien,
die parallel mit den Füßen gespielt.
Richtig.
Parallel zu den Händen?
Richtig, parallel und perpendikular und durcheinander. Aber gleichzeitig, das ist tatsächlich so, wir lesen auch Noten in 3 Linien. Das heißt, wir haben für linke Hand, für rechte Hand und auch noch für Pedal auch noch eine Notenlinie. Und das heißt eigentlich ziemlich viel Information müssen wir schon verdauen, aber darüber muss auch Musik fließen lassen.
Also man kann sich vorstellen, eine quasi am Instrument tanzende Iveta Abkallner. Ich glaube, so würde man das vielleicht sagen.
Tanzen. Ja.
Sie sind die Titularorganistin der Elbphilharmonie. Das ist ja ein großer Ehrentitel, habe ich gelernt. Was heißt das denn?
Ja, das ist tatsächlich ein großer Ehrentitel. Und eigentlich zu Thema, wie lange was braucht. Auch Elbphilharmonie hat ganz lange gedauert und auch mindestens diese 10 Jahre. Aber das, was wir jetzt alle erleben und wirklich genießen dürfen, das ist wirklich ein fantastischer, phänomenaler Kunstwerk geworden. Das heißt, alles braucht seine Zeit.
Ja.
Und Titularorganistin zu sein, das ist tatsächlich für mich in erster Linie eine große Ehre. Und das Wichtigste unter dieser Bezeichnung ist, dass ich mehrere Male pro Saison dort Platz an Orgelspieltisch nehmen darf, um Leuten diese Orgel zu spielen. Das heißt tatsächlich nicht nur in Rezitalen, nicht nur als Solistin mit Orchester, sondern öfter auch als Erste, die eine bestimmte Uraufführung eines Werkes, der für diese Orgel komponiert worden ist.
Sie geben Auftragswerke.
Ja, das darf ich tatsächlich auch zusammen mit künstlerischen Betriebsbüro und Intendanz zusammen entscheiden, überlegen, welche Komponisten wir anregen möchten und tatsächlich mit denen in Kontakt setzen. Und das ist für mich eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Punkt und eine Aufgabe, einfach diese Orgel nicht nur in schon bekannten Repertoire klingen zu lassen, nicht nur in schon in bekannten Rahmen vorzustellen, sondern wirklich ein gewisses neues Gesicht dieser Orgel geben. Und das ist im Grunde genommen meine Hauptaufgabe.
Na, man bringt ja auch, Sie bringen dann ja auch überhaupt die Orgelmusik weiter mit diesen Auftragswerken. Das entwickelt sich
tatsächlich. Das ist einfach so, Orgelgeschichte schreiben zu dürfen.
Ja.
Und vor allem, ganz wichtige Aufgabe war noch vor Eröffnung der Elbphilharmonie. Eigentlich, ich dürfte schon mehr als ein Jahr davor meine Position ausüben und ganz viel über diese Orgel schon erzählen und in gewisser Sinne so ein PR dieser Orgel erschaffen. Mhm. Und tatsächlich inzwischen und auch schon vor Eröffnung alle wussten, dass dieser Saal besitzt eine fantastische Orgel, die wirklich unikat ist und das ist sie. Und das zu verstehen, muss man dieser Klang mal erlebt haben.
Ja. Sie werden uns auch noch mehr von dieser Orgel und von anderen Orgeln erzählen. Aber mich interessiert jetzt erstmal, wann haben Sie eigentlich das allererste Mal an einer Orgel gesessen? Erinnern Sie sich daran noch?
Ja, natürlich, weil
es was Besonderes schon
das war was war? Ganz Besonderes, weil ich dürfte sowas überhaupt erleben, nur nachdem eine Orgel mir zugänglich war. Mhm. Und das war nur nach der Wiederunabhängigkeit Lettlands möglich, weil natürlich ich lebte in sowjetischen Lettland und ging zur Schule in sowjetischen Lettland,
im großen Atheismus. 60,
genau.
In einer kleinen Stadt in Lettland geboren.
Richtig, südöstlich Riga, ziemlich weit von Riga, 250 Kilometer entfernt, was im Rahmen von Lettland schon sehr weit ist. Mhm. Und tatsächlich diese historische Moment, was unser Land erleben dürfte. In Jahr schon fing das mit 89 an und 90 und 91. Die waren auch für mich als Musikerin sehr, sehr, sehr wichtig.
Denn Sie waren damals schon Musikerin. Sie haben Klavier gespielt.
Ich habe mit 5 angefangen. Ich habe auch Klavier gelernt, Klavier studiert. Und ganz wichtig ist es auch mit dem Moment, wo ich Orgelspiel angefangen habe, habe ich auch weiterhin Klavier studieren wollen und habe tatsächlich auch Abschluss in Klavier und Klaviersolistenklasse nicht nur in Riga, sondern auch in London gemacht und lange Zeit habe ich diesen beiden Instrumenten gedient und ganz große
sind die denn ganz unterschiedlich? Ich meine
absolut unterschiedlich. Und das ist genau das, was vielleicht ganz viele gar nicht vorstellen können, weil natürlich visuell Tasten die genau. sehen genauso aus, schwarz-weiß, viel.
Bei der Orgel etwas mehr, nämlich in Stufen.
Genau, mehrere Klaviaturen. Aber natürlich nicht nur, dass das Pedal noch dazu kommt, das, was wir schon gerade besprochen haben, ganz große und ganz viele Tasten, was ich auch mit meinen Füßen dazu spielen muss auf der Orgel, sondern ganze Wege, wie ich Klang erzeuge, wie ich Taste berühre, ist komplett anders. Wenn im Klavier ganz wichtig ist, wie ich Taste berühre, je nachdem wird die schärfer oder weicher klingen, lauter, leiser, dann mit Orgel, das ist absolut umgekehrt. Diese Möglichkeit habe ich nur mit dem Weg, wie ich Taste loslasse. Das heißt, komplett anderes Denken, komplett andere Technik. Dazu kommt auch das, dass jede Orgel ganz anders ist und da unterscheiden sich zum Beispiel auch mechanische Orgel von digitalen Orgel, von auch elektrischen Spieltischen und so weiter und so fort. Die sind so natürlich so ein bisschen zu professionelle Begriffe jetzt. Aber auf jeden Fall die beiden Instrumenten, die sind ganz anders und auch Repertoire natürlich.
Ja, natürlich. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben mit 5 Jahren schon angefangen. Also in der Sowjetunion war ja Musikbildung für Kinder außerordentlich wichtig.
Ja, das ist immer noch. Immer noch, auch in unserem Land Lettland. Deshalb, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, warum auf die Frage, wie kann das sein, so wenige Mitbewohner, so wenige Menschen in Lettland, aber so viele berühmte Musiker auf der ganzen Welt. Und das liegt in Ausbildung.
Also ich habe manchmal so gedacht, so wenn als kleines Kind, Sie haben das nie als Fluch, Sie haben das immer als Segen empfunden, Musik?
Ja, natürlich, da gab es Momente, wo ich total unglücklich war, dass ich üben musste und durfte nicht
Disziplin.
Mit meinen Freunden, natürlich Disziplin über alles und auf jeden Fall, da gaben solche und solche Momente. Gleichzeitig mit 8 und 9 Jahren auf die Bühne zu stehen, natürlich ein bisschen aufgeregt zu sein, aber danach großen Applaus zu bekommen und glückliche Menschen zu sehen nach meinem Auftritt, das war auch eine enorm große Freude, was zum Beispiel meine Mitkameraden und auch Freundinnen gar nicht wussten und kannten. Ja. Da war ich wieder sehr beschenkt Privileg. Und reich mit diesen Emotionen. Aber gleichzeitig habe ich verstanden, das üben, nochmal üben und nicht immer üben bedeutet auch mein Instrument spielen. So. Üben ist auch ganz viel Denken, ganz viel Lesen, Inspiration holen, auch in anderen Facetten in diesem Leben. Und auf jeden Fall, diese Struktur im Leben kam schon ziemlich früh bei mir, auch schon mit 6 und 7 Jahren.
Und Sie wollten nie revoltieren dagegen?
Ich glaube, ich habe das auch getan. Meine Mutter hatte zum Beispiel auch in meinen Teenager-Jahren es nicht leicht gehabt. Vor allem, weil ich auch sehr gerne getanzt habe, sehr gerne Eiskunstlauf gemacht habe, so meine Art, weil natürlich ich hatte keine Möglichkeit, Eiskunstlauf zu lernen, aber ich habe einfach im Fernsehen das gesehen und habe einfach nachgemacht und manchmal sogar habe Musikschule verschwendet und habe einfach weiter auf Eisfläche mich gefunden und zum Beispiel auch Harmonielehre oder Klavierstunde verpasst. Dann gaben Konsequenzen.
Dann gab es Konsequenzen und das Eis wurde gestrichen, nehme ich mal.
Ja, ja, tatsächlich.
Sagen Sie, diese singende Revolution, die Sie kurz eben auch angedeutet haben, dieser Zusammenhang zwischen Musik und Lettland oder überhaupt die baltischen Länder, das ist kein Klischee, das ist tatsächlich so.
Das ist tatsächlich so und ich durfte das selber miterleben und das ist unglaublich. Je älter ich werde, desto größere und wichtiger Verständnis habe ich über das Ganze, was ich miterleben konnte. Mhm. Weil damals wussten wir es nicht, was es ist. Wir haben einfach das durchgemacht und mitgemacht.
Also Sie sind singend auf der Straße gewesen?
Singen auf der Straße mit Barrikaden aus, was wir zu Hause haben und gegen Panzer gestanden. Eigentlich mit Liedern. Mhm. Und das ist Phänomen, das ist unglaublich, das ist schwer vorstellbar, aber ich sage immer, natürlich, wir können ganz viele Politiker auch denken und großes Dankeschön sagen und bedanken, aber auf jeden Fall Hauptrolle und auch Hauptkraft haben Menschen gespielt bei dieser ganzen Revolution in 1990.
Man spürt auf jeden Fall einen ganz besonderen Stolz dadurch und man spürt eben auch eine ganz besondere Verbindung zur Musik. Die Organistin Iveta Abkalner, die war im Sommer 2021 unser Gast. Sie liebt es, Konzerte zu spielen und deshalb wollte ich von ihr wissen, wie sich eigentlich die Corona-Zeit auf ihre Kunst ausgewirkt hatte.
Am Anfang war ich natürlich komplett überrascht und ich dachte, wie viele Absagen werden jetzt noch heute und morgen kommen? Hoffentlich bleibt das so nur bei dieser eine, zwei und dann kamen drei und zehn und
das
20
Jahr
und
war
alles.
Leer.
Und jawohl. Und ganz ehrlich, ganz am Anfang im Jahr 2020 habe ich tatsächlich im März und April richtig einatmen können und dürfen. Und ganz ehrlich, ich musste das auch schon.
Dass Sie einfach mal zur Ruhe kamen.
Ja, das war tatsächlich so eine Zeit. Natürlich große Formate, langes Atmen und Überlegungen, warum und wie lange. Aber war ich überzeugt, ja, bestimmt maximum ein oder zwei Monate, dann geht's weiter. Und dann natürlich später müssen wir überlegen, was und wie. Und ich dürfte und könnte auch ganz viel tun tatsächlich. Ich kann mich nicht beschweren. Hände und Füße waren voll. Ich habe vieles gemacht.
Und Sie haben ein neues Album. Also Sie haben diese Zeit wirklich produktiv genutzt. Triptychon haben Sie es genannt, Triptychon, weil Sie es den Orgelwerken dreier ganz unterschiedlicher Komponisten widmen oder die Werke dort spielen. Bach, Liszt und Ihr Landsmann Peteris Wasks sind dort versammelt.
Ja, und auch Idee, dieses Album aufzunehmen, entstand in langen Spaziergängen zusammen mit meinem Mann Jens Schünemann, der auch Tonmeister und Produzent dieser CD ist. Wir haben zusammen mit ihm in Konzertkirche Neubrandenburg uns mehrere Male einquartieren lassen und das aufgenommen. Aber die Idee, warum drei CDs, warum dreifaches Album, warum diese drei Komponisten, das kristallisierte sich ziemlich bald. Und vor allem, dass alle diese Komponisten, die stellen wirklich ganz wichtige existenzielle Fragen in Musik. Und die alle geben uns Raum zum Antworten und die alle geben uns auch Zeit. Gleichzeitig, die zeigen, dass die alle, obwohl die in unterschiedlichen Musikstilen komponiert haben, trotzdem auch sehr, schwierige Wege gegangen sind. Und alle komponieren ein Gebet. Ja. Ich fühle das so und ich spüre das so. Und
auch wenn Sie gar nicht jetzt kirchliche Musik
machen.
Nein,
überhaupt nicht. Das kann man so ansehen. Das kann man auch sagen, dass natürlich Franz Liszt Musik und Johann Sebastian Bach Musik und genauso auch Peteris Wasks ist eher so sakrale oder kirchliche Musik. Mhm. Kann man das auch überhaupt umgekehrt und anders sehen? Und die alle drei Komponisten, die schauen in eine Richtung, aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und sprechen auf unterschiedliche Wege uns an.
Diese CD, dieses Album macht aber noch was ganz anderes, sehr Besonderes, finde ich. Also nicht nur die Musik ist zu hören, auch die unterschiedliche Musik eben dann, sondern sie stellen die Orgel vor allem ganz in jeder Einzelheit vor. Ich habe hier ein kleines Poster rausgeholt aus dem Booklet. Das hat den Grund, weil Sie die Orgel in der Kirche in Neubrandenburg selber mit eingerichtet haben.
Ja, das war
also
wirklich
sie liegt Ihnen sehr am Herzen.
Sehr, sehr am Herzen und hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Die zwei große Philipp Kleis Orgeln, diese Orgel in Konzertkirche Neubrandenburg ist in Zusammenarbeit mit Karl Schucke Orgelbau entstanden. Aber diese zwei große Orgeln fanden statt in meinem Leben parallel zueinander, Elbphilharmonie und Konzertkirche Neubrandenburg.
Haben Sie beide gleichzeitig, sind die entstanden?
Mehr oder weniger. Mhm. Mehr oder weniger. Einweihung war im gleichen Jahr, 2017 Januar wurde Elbphilharmonie-Orgel eingeweiht und 2017 Juli Konzertkirche Neubrandenburg. Und was ich ganz toll finde, dass dieser Raum Konzertkirche, wie ich schon sagte, Konzert und Kirche, Konzertsaal in Kirchenmauern, das ist was ganz, ganz Phänomenales und Besonderes. Eine Kombination, auch klanglich und in, was Klangästhetik betrifft, aus Klarheit und Nachhaltigkeit. Das ist nicht wirklich so, wie wir das aus Kirche kennen und gleichzeitig auch nicht so, wie wir das aus Konzertsälen kennen. Das ist wirklich so diese ganz leckere und appetitliche Detail, was ich glaube für jeden Orgelbauer ganz spannend ist. Dieser relativ kurze Nachhall und aber gleichzeitig auch diese Klarheit und doch Kirchenakustik. Und ich finde, dass dabei zu sein, wenn eine Orgel entsteht und sogar auch Register, das heißt Klangauswahl selber zu treffen, im Grunde genommen ein Bild zu nehmen, das in schwarz-weiß ist, so ein Rahmen, ist es schon bekannt, wie groß diese Orgel sein muss, aber welche Farben diese Orgel haben
wird, haben Sie mitbestimmt.
Das dürfte ich mitbestimmen. Und eigentlich dürfte
ganz
auch
eine Verantwortung,
ganz, ganz große Verantwortung, aber auch ganz fantastische Möglichkeit, weil auch diese Orgel wird da für weitere Jahrzehnte und für weitere vielleicht auch Jahrhunderte bleiben und ich bin sehr stolz und froh, dass ich in diesem Saal wirklich mich sehr warmherzig angenommen und eingeladen fühle und immer wieder jedes Jahr mehrere Male auftreten darf.
Eine andere Orgel, die Ihnen am Herzen liegt, ist die in Riga, mit der Sie quasi aufgewachsen sind, als dann Orgeln für Sie zugänglich waren. Ist das eigentlich so, kann man sich an jede Orgel einfach ransetzen und losspielen? Ich meine, so unterschiedlich, wie Sie die beschreiben, so unterschiedlich muss ja auch das Rantasten
sein. So sollte ein Profi-Organist machen können, dass man an jede Orgel sich setzt. Und natürlich muss ein bisschen schauen und ein gewisses auch Vorgeschmack auf diese Orgel haben und auch ein bisschen gewisses auch Kenntnis, was für Orgel das ist, aus welcher Zeit, wer diese Orgel gebaut hat, wie groß diese Orgel ist. Und je nachdem eigentlich entwickeln wir auch unsere Programme. Wir können nicht wie andere unserer Kollegen ein Programm einüben und dann überall
in verschiedenen
eine ganzen Wellen spielen.
Genau, spielen. Nicht, ne?
Wir passen jedes Programm, wir Organisten jedes Programm an bestimmten Orgel an und das ist genau spannend, das ist schwierig, das ist ein Vorteil für uns, aber gleichzeitig auch ein bisschen Nachteil, wenn
was
man viel reist.
Die ganze Zeit frage, wo üben Sie eigentlich?
Ja, ich übe eigentlich ganz fleißig bei mir zu Hause auf eine Digitalorgel.
Aber die ist wirklich was ganz anderes.
Ja, andererseits ja, einerseits ja, andererseits überhaupt nicht, weil eigentlich ich konzentriere mich auf Wesentliche, auf Musik, auf Partitur und ich weiß, dass im Raum, wo ich sein werde, wird das sowieso mit ganz anderen Details verbunden und auch das ist schon eine gewisse Kombination von verschiedenen Momenten, die dann auch wichtig sind beim Konzert. Aber üben, so diese Training, so alltägliches, das kann man wunderbar auf eine sehr gute Digitalorgel zu Hause machen.
Und ansonsten gehen Sie in die Elbphilharmonie in der Nacht, wenn mal keiner da ist? Oder wie?
Ja, ich habe meine Übestunden in der Elbphilharmonie tatsächlich nur nachts, weil wir wissen, dass dieser Orgel bzw. dieser Saal sehr besetzt ist und sehr gefragt. Aber Elbphilharmonie ist nicht die einzige auf dieser Welt, die genau so das disponiert. Und tatsächlich für uns Organisten, das schwierigste Teil unseres Lebens ist, dass wir öfter diese Nachtschichten haben und nur dann, wenn Konzertsaal frei ist und alle nach Hause gegangen sind, dürfen wir loslegen.
Ach, so erfahren wir hier ein bisschen was über den musikalischen Alltag von Iveta Abkalner. Ausgezeichnet sind Sie mit verschiedenen Orden, will ich mal sagen. Doch, Orden haben Sie auch bekommen. Awards, sogar den Klassik-Echo haben Sie bekommen. Der erste?
Ja, ich war erste Organistin tatsächlich.
Für die Orgel.
Ja, für die Orgel, ja.
Also tolle, tolle Momente.
Ja, das waren tatsächlich tolle Momente. Vor allem, ich befand mich damals am Anfang 2000, noch wirklich am Anfang meiner Karriere, wenn das man so nennen darf, war gerade fertig mit meinem Studium in Stuttgart und in London und Riga davor und habe nur ein paar CDs aufgenommen und als Instrumentalistin des Jahres Echo zusammen mit Anna Sophie Mutter und Hélène Grimaud und Emmanuel Poyeur zu bekommen. Das war tatsächlich für mich eine große Überraschung auch natürlich. Und vor allem, weil ich diese CDs mit kleinen Labels aufgenommen hatte. Das waren keine Großlabels. Das hat mich schon sehr inspiriert und habe ich verstanden, dass tatsächlich Aufgabe ist groß.
Die Sie auch begreifen. Also auch so eine Art Mission. Ne? Also so wie Sie jetzt hier ja auch sehr anschaulich erzählen können über Orgel, ist Ihnen, das liegt Ihnen auch am Herzen, diese Musik so weiterzutragen. Sie haben eben die drei Stationen Ihres Studiums erwähnt. Riga, Stuttgart und London. Sind die eigentlich total unterschiedlich?
Komplett. Und davor natürlich meine Heimat, Resekne, ganz lange auch. Absolut unterschiedliche Orte. Ich wurde auch als junge Dame in London einfach, ich bin da gelandet. Ich wusste nicht, was, wo, warum, wie viel. Ich dachte, ich kann Englisch sprechen. Nach ersten Tag in London und mit diesem Londonese Accent habe ich verstanden, ich verstehe überhaupt nichts. Und das war wirklich ein komplett großer Kontrast, Lettland und London.
War das die erste Auslandsreise?
Das war die erste Auslandsreise in ganz großen, weil davor hatte ich nur mehrere Wettbewerbe gespielt, aber es ist halt so, wie man Wettbewerb spielt. Man fliegt hin, man übt, man spielt
und vom Land, ne?
Genau, kommt zusammen. Aber da wusste ich muss dort ein Jahr leben.
Muss war es dann, so ein bisschen Angst auch.
Bisschen Angst schon, aber ich glaube, ich hatte viel weniger Angst als zum Beispiel meine Mutter. Nee, und ich hatte auch tatsächlich fantastische Professorin, Joan Havel, die Klavier unterrichtet hat. Und ich bin überhaupt auch, ich muss sagen und das nochmal unterstreichen, ich bin ein sehr glücklicher Mensch. Ich hatte fantastische Professoren und Professorinnen in meinem Leben gehabt, die mich unterstützt haben. Und ich habe nicht immer unbedingt diese Unterstützung in praktischen Sinne gebraucht, aber er suchte nach Inspiration. Da waren auch natürlich so Tiefmomente, wo ich auch Enttäuschungen in manchen Professoren gespürt, und nicht gespürt, sondern meinerseits gefühlt habe, wo ich wirklich dachte und hoffte auf ein bisschen mehr Antwort, denn sei oder auch mehr Nahrung, was ich als Musikerin weitermachen konnte. Aber das hat mich auch geprägt eigentlich.
Genau. Ich muss das aus mir selber holen? Oder
genau,
so vielleicht?
Genau. Da, wo ich dachte eigentlich in diesem Dialog oder in dieser großen Frage, wird bestimmt eine gewisse Person mindestens einen Tipp geben. Und dann habe ich stattdessen einfach gesehen, dass es verweigert wird. Und da waren auch Momente, wo ich wirklich an der Grenze war, vielleicht dann soll ich doch nichts mit Musik und nicht mit Orgel weitermachen. Ja. So weit in dem Sinne, dass ich dachte immer, ich soll eine größere Mission ausführen, nicht nur gut spielen können, sondern ich dachte und wusste schon von Anfang meines Studiums, ich möchte, dass Orgelmusik für breiteres und weiteres Publikum zugänglich ist und dass mehr Leute über diesen Instrument lernen und auch mehr Leute ins Orgelkonzerte kommen. Und ich hatte auch meine Vision, wie das zu schaffen.
Ja, was anderes sollte vielleicht auch noch mehr sein, nämlich Organistinnen. Also das fand ich auch interessant. Sie sagen, in Lettland sei das überhaupt kein Thema da. Ja. Gab es viele Frauen, die an der Orgel saßen?
Und immer ist es so, dass in Lettland tatsächlich mehr Frauen Organistinnen gibt als Organisten, Männer.
Also jetzt auch nicht nur in der Kantorei, also nicht nur in der Kirche, sondern auch als Konzertant.
Ja, Konzertant muss man tatsächlich auch sagen, dass Konzertorganist oder Organistin ist überhaupt auf der ganzen Welt, wir sind wirklich sehr, sehr, sehr wenige. Das ist schon eine ganz andere Kategorie wahrscheinlich. Und dieses Konzertant, das Spiel und für und von Konzerten nur zu leben. Aber auf jeden Fall, Frau oder Mann, ich glaube am Schluss, das ist nicht das Wichtigste. Wichtigste ist, da spielt ein Mensch. Dieser Mensch hat Seele, dieser Mensch hat was uns mitzuteilen. Und mit Orgel kann man viel mehr mitteilen und Leuten geben, als man das bis gewisse Zeit dachte oder
ja, aber Sie haben es eben trotzdem gemerkt, dass es im Westen viel weniger Frauen da gibt. Also würden Sie sagen, das ist schon noch die sowjetische Prägung, also dass man eine andere Gleichberechtigung hatte?
Vielleicht, das hatte damit zu tun, dass auch in sowjetischer Zeit eigentlich wir dürften keine Orgelstudium, wir hatten keine Orgelklasse. Das heißt, wir konnten auch Orgelstudium nicht wirklich anfangen und abschließen. Und ich glaube, ganz viele Pianistinnen, und die gibt und gab immer, ganz viele Frauen, die haben das als Zusatzinstrument fakultativ sozusagen studiert, so ein bisschen nebenbei gelernt. Und vielleicht war das so eingepflanzt in der Zeit. Ich kann das nicht wirklich beschreiben, habe auch nicht da verfolgt und viel Zeit investiert, das zu verstehen. Aber Aber auf jeden Fall, das stimmt schon, dass in sowjetischen Lettland Frauen dürften, konnten und wollten auch alles tun können. Und das haben die wirklich meistens auch besser als Männer gemacht.
Durchgezogen.
Nicht immer, aber durchziehen mussten die schon.
Aber wenn man so, also wenn sie das auch, also das Orgelspiel nicht nur besonders gut machen wollen, sondern eben auch noch diese Mission spüren, sie sind permanent unterwegs. Wie kriegen sie außerdem noch, typische Frage, die man Frauen stellt, die Familie geregelt?
Oh ja, das ist eine schwierige Frage, weil für mich das ist so wichtig, in erster Linie Frau und Mutter zu sein und nur dann kommt mein Beruf, Musikerin.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
Das hört sich jetzt die ganze Zeit tatsächlich nicht so an.
Nee, überhaupt nicht. Und das ist für mich ganz wichtig, genau diese Positionsstellung sozusagen, weil ich wäre nicht so eine Musikerin, wie ich bin, wenn ich nicht mein Leben so leben dürfte, als ich das tue, als Frau und Mutter. Ich glaube, ich könnte auch wiederum nicht wirklich nur Frau und Mutter sein. Das fehlte mir bestimmt ein Großteil meines Herzens, wenn ich nicht auf der Bühne stehen könnte und mit Leuten Orgelmusik zelebrieren könnte. Das heißt wirklich alle diese drei Komponenten, so da kommen wir wieder zu Triptychon. drei wichtigste Dinge im Leben. Und da muss man natürlich sagen, ist nicht zu vergessen, dass Familie hat mehr als nur Frau, da ist auch ein Mann. Da muss tatsächlich auch Kommunikation, Respekt und große Liebe Rolle spielen. Und ich glaube, unsere Familie tatsächlich ist ein sehr, sehr farbige, sehr süß, sauer, knackige Apfel, der tatsächlich rund ist und schön und wir unterstützen einander und wir sind absolut ganz normal mit freudigen Momenten, mit manchmal auch Schreiereien zu Hause, weil wir alle sind sehr temperamentvoll, unser Sohn und unsere Tochter, aber ich glaube, wir spüren einander sehr, sehr, sehr gut und wir wissen, wann diese Momente kommen, wo man dann doch Luft runterlassen muss.
Und den anderen zu Wort kommen lassen muss.
Genau.
So, schönes Bild, der Apfel als Sinnbild für die Familie von meinem Gast hier, von Iveta Abkalner. Frau Abkalner, Sie leben in Berlin und Sie leben in Riga. Was genießen Sie in den beiden Städten am meisten oder was vermissen Sie da? Oder dort.
Wenn ich in Riga bin, dann vermisse ich Berlin. Wenn ich in Berlin bin, dann vermisse ich Riga. Aber eigentlich, natürlich für mich als Lettin, jede Landung in Riga Flughafen ist schon mit schöner, großer Aufregung verbunden. Ich liebe meine Heimat einfach wegen fantastische Natur, wegen Menschen, die dort leben, natürlich meine Familie, meine besten Freunde. Und ich bin so stolz, dass meine Kinder auch Lettisch sprechen und sogar mein Mann, der Deutscher ist, auch Lettisch reden und sprechen kann. Und wir fühlen uns dort zu Hause. Gleichzeitig auch hier ankommend und zur Schule gehend und auch auf Reisen zu sein und auch mit Publikum hier in Deutschland zu sprechen, fühle ich mich wiederum zu Hause. Aber in Lettland schätze ich das, dass wir ganz viel Grünes umherum uns haben. Der Land ist ziemlich groß für diese Quantität von Menschen, die dort leben. Wir haben sehr gutes Essen. Wir haben fantastische Natur.
Botschafterin Lettlands hier zu Gast.
Ja, sehr gerne. Das mache ich immer gerne. Ja, genau.
Die hörbar begeisterte Iveta Abkalner, international renommierte Organistin. Wir wiederholten heute ein Gespräch aus dem Sommer 2021. Iveta Abkalner ist aber auch derzeit an der Orgel zu erleben. Heute Abend zum Beispiel, 19. April also, im Konzerthaus Dortmund. Und am 30.04., da gibt es ein ganz besonderes Konzert zur Walpurgisnacht, ab 23 Uhr nämlich im Konzerthaus Berlin. Und außerdem noch am 11. und 12. Mai in Hamburg in der Elbphilharmonie. Das mal so ein kleiner Ausschnitt der nächsten Konzerte.